Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Afghanistan steht knapp 13 Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes vor einem ersten demokratischen Machtwechsel. Nach monatelangem Streit erklärte die Wahlkommission den früheren Finanzminister Ghani zum künftigen Präsidenten. Sein Rivale bei der Stichwahl, der frühere Außenminister Abdullah, hat das Recht, den Premierminister in einer Einheitsregierung zu benennen. Darauf hatten sich beide Politiker zuvor verständigt. Zahlen zum Wahlausgang wurden nicht mitgeteilt.
Das erbitterte Ringen um die Macht in Afghanistan ist vorläufig zu Ende. Ex-Finanzminister Ashraf Ghani wird neuer Präsident. Ex-Außenminister Abdullah kann einen neu geschaffenen Chefposten in der Regierung besetzen, eine Art Premierminister. Ob er das Amt aber selber übernimmt, ist fraglich. Der scheidende Präsident ist trotzdem erleichtert. Ich bin sehr glücklich über diese Einigung. Das ist ein Moment, auf den die Nation ungeduldig gewartet hat. Der erste demokratische Machtwechsel in Afghanistan ist für Abdullah eine bittere Niederlage. Der 54-Jährige hatte bei der ersten Wahlrunde im April vorne gelegen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Er rekrutiert seine Anhänger aus der zweitgrößten Bevölkerungsgruppe, den Tadschiken. Der frühere Weltbank-Experte Ghani gewann überraschend die Stichwahl im Juni. Als Paschtune konnte er auf die Stimmen der größten afghanischen Bevölkerungsgruppe bauen. Beide warfen sich gegenseitig Wahlbetrug vor. Ein monatelanger Machtkampf folgte. Jetzt erklärte die Wahlkommission Ghani zum Sieger, ohne allerdings Angaben zum Auszählungsergebnis zu machen. Ein Novum. In der neuen afghanischen Einheitsregierung sollen alle hochrangigen Ämter in Afghanistan zu gleichen Teilen zwischen den Lagern der beiden Politiker aufgeteilt werden. Politische Beobachter befürchten, dass in der Machtaufteilung viel neuer Zündstoff steckt. Die große Frage ist, ob die beiden wirklich anständig miteinander umgehen und das Nationale vor das Eigeninteresse stellen. Schon in wenigen Tagen soll Ashraf Ghani als neuer Präsident vereidigt werden. Der erbitterte Machtkampf hat Afghanistan wirtschaftlich und politisch schwer geschadet. Ende des Jahres ziehen die internationalen Kampftruppen ab. Die Sicherheitslage ist prekär. Auf die neue Einheitsregierung warten große Herausforderungen.
Weitere Hintergründe zur zähen Regierungsbildung in Afghanistan sowie einen Kommentar finden Sie auf tagesschau.de. Im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien wachsen die Spannungen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind seit Freitag etwa 100.000 Menschen aus den Kurdengebieten im Norden Syriens vor den vorrückenden Kämpfern des sogenannten Islamischen Staats in die Türkei geflohen. Zwischenzeitlich schloss die Türkei die Grenze ins Nachbarland. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Kurden und türkischen Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menge zurückzudrängen. Bundesaußenminister Steinmeier hat ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat erneut abgelehnt. Die internationale Allianz gegen die IS-Miliz werde arbeitsteilig vorgehen, sagte Steinmeier im Bericht aus Berlin. Dabei sprach er mit Blick auf die deutschen Waffenlieferungen an kurdische Peschmerga-Kämpfer von einem großen Maß an Verantwortung im Norden des Irak. In Moskau haben heute tausende Menschen gegen die Ukraine-Politik von Präsident Putin demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto Nein zum Krieg. Es war die erste große Protestaktion in Russland seit Beginn des Konflikts im April. Kritisiert wurde unter anderem die mutmaßliche Beteiligung russischer Soldaten an den Kämpfen in der Ostukraine.
Sie hatten ganz optimistisch eine Demonstration mit 50.000 Teilnehmern angemeldet. Dass am Ende nur etwas mehr als halb so viele zum Puschkinplatz mitten in Moskau kamen, werten die Veranstalter dennoch nicht als Misserfolg. Endlich mal wird in Russland gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert, sagen sie. Wir sind alle aus Sorge um den Frieden hier hingekommen. Es spielt keine Rolle, welche Flagge ich in den Händen halte. Ich bin Russin und ich bin gegen den Krieg. Russland hat den Krieg angefangen. Es darf nicht sein, dass russische Truppen auf dem Gebiet eines anderen Landes stehen. Verstehen Sie, ich bin es satt, diese Bilder vom Blutvergießen, die wir tagtäglich im Fernsehen sehen. Ich bin für den Frieden. Lang lebe die Ukraine und Russland. Strenge Kontrollen am Anfang der Demonstration, tausende Polizisten am Rande. Die russischen Sicherheitskräfte hatten angekündigt, sofort einzugreifen, wenn die Demonstranten von der vereinbarten Marschroute abweichen sollten. Kleinere Provokationen gab es aber nur am Rande. Einige wenige Gegendemonstranten hielten Fahnen der abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine hoch und verhöhnten die Kriegsgegner.
Es heißt immer, dass eine große Mehrheit von Russen hinter dem Kurs von Wladimir Putin steht. Heute haben sich die anderen hier zu Wort gemeldet. Wohl die größte Demonstration in Moskau in den letzten Jahren. Menschen, die gegen den Krieg sind, die für eine Aussöhnung mit der Ukraine sind. Ob Präsident Putin dem aber irgendeine Bedeutung beimessen wird, das ist mehr als zweifelhaft.
In New York und anderen Metropolen der Welt sind Hunderttausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Zwei Tage vor dem UN-Gipfel forderten sie die Politiker auf, ein effektives Klimaschutzabkommen abzuschließen. Der Klimagipfel am Dienstag in New York ist zwar offiziell nicht Teil der Verhandlungen über einen Klimavertrag, soll dem Prozess aber neuen Schwung geben. Für Deutschland nimmt Umweltministerin Hendricks teil.
Diese Stadt kennt Superlative, aber das gab es noch nicht. Dies soll die größte Klimademonstration aller Zeiten sein. Zehntausende demonstrieren hier in New York friedlich, vergnügt und sehr entschieden für Klimaschutz und vor allem für einen Politikwechsel. Nicht nur Umweltgruppen aus dem ganzen Land sind gekommen, auch Nachbarschaften, Religionsgemeinschaften und Forscher. Wir sind hier als Wissenschaftler, weil wir dieses Thema ja schon lange kennen. Jetzt ist es endlich Zeit zu handeln. Unser Problem in den USA ist, dass wir Profit über die Menschen stellen. Uns ist die Wirtschaft wichtiger als die Umwelt. Vor allem durch das Internet hat dieser Marsch so viel Zulauf gewonnen. Ein Graswurzelprojekt wird sichtbar. Die Demonstranten laufen entlang des Central Parks. Darunter sind auch bekannte Gesichter, wie zum Beispiel der Schauspieler Mark Ruffalo. Wir sind an einer entscheidenden Stelle beim Klimawandel. Das ist vermutlich die letzte Möglichkeit, ihn einzudämmen. Al Gore ist gekommen und gleich daneben UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Damit unterstreicht der Generalsekretär noch einmal seine Forderung, den Klimaschutz zu verstärken, damit die Erde nicht mehr als 2 Grad wärmer wird. Am Dienstag wird in New York der UN-Klimagipfel stattfinden. 120 Staats- und Regierungschefs werden kommen. Das Interesse daran in New York ist sehr groß.
Auch in Berlin demonstrieren Klimaschützer. Auf der zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor schicken die Teilnehmer symbolisch ihre Wünsche für den Klimagipfel nach New York. Vorab hatte es mehrere Demonstrationszüge durch die Stadt gegeben. Das Fahrrad als Zeichen für klimafreundliche Fortbewegung. Alte und neue klimapolitische Forderungen inklusive. Rund 10.000 Demonstranten fordern eine rasche Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes.
Damit wir auch unter der kritischen 2-Grad-Schwelle bleiben und auch vor allem für künftige Generationen, dass die genauso leben können wie wir.
Es ist mein Eindruck, dass die gegenwärtige Regierung hier nicht mit der nötigen Vehemenz das Thema weiter verfolgt.
Laut Klimaexperten müssten die Kohlendioxidemissionen weltweit reduziert werden, um langfristig überhaupt eine Chance zu haben, die Klimaerwärmung zu verlangsamen oder gar zu stoppen.
Die umstrittenen Pläne für eine Pkw-Maut werden überarbeitet. Im Gesetzentwurf von Verkehrsminister Dobrindt würden die Grenzregionen berücksichtigt, sagte ein Ressortsprecher der Nachrichtenagentur dpa. Nach Kritik auch aus der Union soll die Abgabe nach Informationen der Bild am Sonntag nur auf Autobahnen und Bundesstraßen erhoben werden und nicht, wie ursprünglich geplant, auch auf Kreis- und Landstraßen. Kritiker hatten befürchtet, dass dies den kleinen Grenzverkehr beeinträchtigen würde.
Papst Franziskus hat heute Albanien besucht. Vor tausenden Menschen feiert er eine Messe in der Hauptstadt Tirana. Franziskus lobte das friedliche Nebeneinander der Religionen in Albanien, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimischen Glaubens ist. Gleichzeitig verurteilte der Papst religiös motivierten Extremismus. Niemand dürfe den Namen Gottes gebrauchen, um Gewalt auszuüben.
Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie hat die Regierung von Sierra Leone eine 3-tägige Ausgangssperre verhängt. Heute endet sie. In den 3 Tagen hätten die Helfer mehr als 90 Ebola-Tote bestattet und mindestens 50 neue Krankheitsfälle entdeckt, erklärte ein Behördensprecher. Er schloss eine Verlängerung des Ausgehverbotes nicht aus. Neben Sierra Leone und Guinea ist vor allem Liberia von der tödlichen Viruskrankheit betroffen.
Schwach und krank harren sie vor einem Behandlungszentrum in Liberias Hauptstadt Monrovia aus. Drinnen ist nicht genug Platz. Behandelt werden die Menschen nicht, egal ob sie Ebola haben oder eine andere Krankheit. Nachts kommen die Kranken raus und schlafen vor unseren Häusern, weil es keine Betten gibt. Sie werden uns noch alle anstecken. Die Regierung muss endlich mehr tun. Es geht mehr und mehr Leuten schlecht bei uns. Im Nachbarland Sierra Leone müssen seit Freitagnacht 6 Millionen Einwohner zu Hause bleiben. Ausgangssperre. 30.000 freiwillige Helfer gehen von Tür zu Tür, klären über Ebola auf, suchen nach Kranken. Pro Familie gibt es auch ein Stück Seife. Hygiene ist lebenswichtig. Unsere Teams haben Verdachtsfälle gefunden und Tote gesehen, von denen wir nie erfahren hätten, wenn wir diese Maßnahme nicht durchgeführt hätten. Wir haben durchaus Erfolg gehabt in den letzten 3 Tagen. Offen ist, ob die Ausgangssperre möglicherweise verlängert wird. Im Vorfeld hatten Hilfsorganisationen gewarnt, eine solche Ausgangssperre würde die Angst vor Ebola noch mehr schüren. Doch der Rückhalt in der Bevölkerung Sierra Leones ist groß. Es ist momentan die einzige Hoffnung, die sie im Kampf gegen die Epidemie haben.
In der Fußball-Bundesliga trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach zum Abschluss des 4. Spieltages torlos. Vor dem Rhein-Derby war es zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen gekommen. Dabei wurden mindestens 60 Personen in Gewahrsam genommen. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Zuvor hatte im ersten Sonntagsspiel Bayer Leverkusen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Team von Trainer Schmidt kassierte beim 1:4 in Wolfsburg die erste Saisonniederlage.
Das Spiel hatte kaum begonnen, da war es für Leverkusens Verteidiger Donati schon wieder vorbei. 7. Minute, Platzverweis für den Kurzarbeiter nach diesem Foul im Strafraum gegen Wolfsburgs Malonda. Den fälligen Strafstoß verwandelt Rodriguez. 1:0 für Wolfsburg, ganz nach dem Geschmack von VfL-Coach Dieter Hecking. Sein Team in der Folge numerisch und auch spielerisch überlegen, aber hinten teilweise fahrlässig. Drimmitsch setzt sich gegen Rodriguez durch. Der Ausgleich nach knapp einer halben Stunde. Der Stürmer für Kießling im Team, Bayer, heute auf 4 Positionen verändert. Sekunden vor dem Pausenpfiff, Rodriguez auf Virinha. Das 2:1 gleichzeitig der Halbzeitstand. Leverkusens Trainer Schmidt bringt nach dem Wechsel 2 frische Defensivkräfte. Aber auch die können den 3. Gegentreffer in der 63. Minute nicht verhindern. Rodriguez per Traumtor, der Mann des Spiels. Für den 4:1 Endstand sorgt der eingewechselte Hand. Leverkusen verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Wolfsburg freut sich über den ersten Saisonsieg.
Ein ungewohntes Bild in der ersten Tabellenhälfte nach dem 4. Spieltag. Neuling Paderborn an der Spitze vor Mainz und Hoffenheim. Rekordmeister München auf Rang 4 vor Leverkusen. Mönchengladbach 7. dahinter Köln. Dortmund führt die 2. Hälfte an. Wolfsburg ist 11. In der Abstiegszone Schalke, Hamburg und Schlusslicht Stuttgart.
Die deutschen Volleyballer haben bei der Weltmeisterschaft in Polen die Bronzemedaille gewonnen. Im kleinen Finale besiegten die deutschen Herren Frankreich klar mit 3:0 Sätzen. Angeführt vom überragenden Diagonalangreifer Georg Grosser zeigten die Deutschen eine starke Leistung. Der verwandelte Matchball durch Dennis Caliberda ist die erste WM-Medaille für die Volleyballherren nach 44 Jahren. Die Bronzemedaille ist ein großer Erfolg für den Volleyballsport in Deutschland.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Singapur vor Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Der Brite verteidigt beim Start seine Spitzenposition und zieht auf und davon. Sein Teamkollege Nico Rosberg dagegen hat bereits beim Vorstart Getriebeprobleme und muss das Rennen nach wenigen Runden vorzeitig beenden. Eine Safety-Car-Phase und verschiedene Strategien gestalten den Nacht-Grand Prix bis zum Schluss spannend. Erneut unterstreicht Mercedes seine Stärke zumindest mit einem Auto. Lewis Hamilton hat am Ende einen deutlichen Vorsprung und übernimmt mit seinem heutigen Sieg die Führung in der laufenden WM-Wertung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. September.
Die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft und deutlich kühler. Dienstag und Mittwoch übernimmt das Hoch über England die Regie, bevor ein neues Tief am Donnerstag für ungemütliches Wetter sorgt. Heute Nacht gibt's im Süden und Südosten noch kräftige Schauer und Gewitter. In den Alpen regnet es teilweise länger andauernd untergiebig. Sonst beruhigt sich das Wetter. An den Küsten werden gegen morgen Schauer und Gewitter wieder häufiger. Am Tag sind in der Osthälfte noch viele Schauer oder Gewitter unterwegs, während sich im Nordwesten und Westen wieder häufiger die Sonne zeigt. Der Wind weht mäßig bis frisch an den Küsten stark. Dort und auf den Bergen sowie in Gewitternähe sind Sturmböen möglich. Heute Nacht im Mittelgebirgsraum nur einstellige Werte an der Nordsee bis 14 Grad. Morgen frische 10 bis 16, im Emsland bis 17 Grad. Am Dienstag wird es freundlicher, im Norden und Osten fallen noch ein paar Tropfen. Am Mittwoch überwiegend freundlich, im Norden allerdings wieder mehr Wolken und gelegentlich Regen. Am Donnerstag erwartet uns dann vielerorts windiges Wetter mit einzelnen Schauern.
Um 23.45 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Vor dem Klimagipfel Umdenken in den USA. Außerdem ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.